Ihr Lieben, es ist, glaube ich, wie noch zur Zeit der Antike und wie zu allen Zeiten. Regierende umgeben sich mit etwas, was ihre Macht, was ihre Autorität und was ihre Größe widerspiegelt. Firmenchefs fahren große Autos, um damit deutlich zu machen, wer sie sind. Die Geldinstitute haben entsprechende Bauten, die deutlich machen, welche finanzielle Power hinter dem Firmenlogo steckt. Und ja, manche Menschen auch trainieren sich so oder machen sich so zurecht, damit die anderen sehen und wahrnehmen können, aha. In biblischer Sprache kennen wir den Ausdruck ein Thron. Darauf sitzt der Regierende, die höchste Autorität eines Reiches in diesem Universum. Auch in der Bibel spielt dieser Thron eine große Rolle. Es ist der Ort größter Macht und Herrlichkeit. Er ist der erhabenste Ort, nicht unbedingt geografisch, aber von seiner Bedeutung her. Und alles andere ist untergeordnet. Jede Person, die zu dieser Person kommt, die auf dem Thron sitzt, zieht es sozusagen automatisch auf die Knie. Das wird von ihr erwartet. Angesichts dieser Herrlichkeit, angesichts des Eindruckes von Macht und Schönheit und Größe, die dort in diesem Thronsaal zu finden ist. Ich stelle das bewusst voran, weil der heutige Predigttext aus dem Hebräerbrief stammt. Vielleicht ein Brief, der punktuell bekannt ist, manche Aussagen, aber so in seiner Gänze ihn wenige lesen. Aber ich halte ihn für sehr, sehr wichtig und der Apostel, der ihn geschrieben hat, wir wissen nicht genau, wer es war, knüpft dabei an ein Verständnis jüdischer Gläubiger an, die den Messias Jesus gefunden haben. Und er zeichnet damit das Bild nach, das Juden ja kennen aus dem Alten Testament, wo sie nach der Sklaverei in Ägypten 40 Jahre durch die Wüste gewandert sind zum Land Kanaan. Und während dieser Zeit war Gott gegenwärtig in der Stiftshütte. Dieses tragbare Heiligtum, das die Leviten, die Angehörigen des Stammes Levi, auf- und abgebaut und transportiert haben. Es war dreiteilig, Vorhof, Heiligtum und Allerheiligstes. Und in diesem Allerheiligsten hat Mose gebetet über der Bundeslade, in der die 10 Gebote und anderes waren, und die war abgedeckt mit dem sogenannten Sühnedeckel oder auch Gnadenthron. Zwei Engel, zwei Seraphim wandten sich einander zu und in diesem dazwischenliegenden Freiraum, das war der Ort, der sogenannte Ort. Dort ist Mose hineingegangen, ganz allein, an diesen allerheiligsten Ort und hat mit Gott gesprochen. Er hat auf ihn gelauscht und so mit ihm gesprochen, heißt es in der Bibel, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und an diesem Ort hat sich die Gegenwart Gottes gebunden, die nach außen hin sichtbare Wolke oder Feuersäule war mit diesem Ort verbunden. Diesem Thron der Gnade. Und daraufhin führt sozusagen diese Darstellung des Hebräerbriefes zu. Das ist der Ort, an den die Gläubigen eingeladen werden, wie wir das eben gesungen haben und das Lied das wunderbar aufgenommen hat. Mutig komm ich vor den Thron. Wir sind ja geprägt in unserer Kultur vielleicht mehr vom englischen Königshaus. Also bitte sehr, in der Kirche die Etikette einhalten und genau, möglichst etwas steifer als etwas lockerer. Ja, das ist ja auch berechtigt angesichts der Begegnung mit dem heiligen Gott, der auf diesem Thron sitzt. Wie begegne ich ihm denn? Aber durch dieses Opfer Jesu, der diese Trennwand durchbrochen hat und gesagt hat, kommt, kommt her, ist es möglich, zu Gott zu kommen. Ja, er lädt uns sogar dazu ein. Und der Autor des Hebräerbriefes sagt, tretet herzu, freudig zu diesem Thron. Und in diesem Lied ist es ausgedrückt, mutig komme ich vor den Thron. Das ist nötig, weil wir brauchen diesen Mut, wir brauchen dieses Wissen, ich darf das, ich kann das, ich soll das. Denn Stress in unserem Leben oder Kampf miteinander oder Versagen oder eigene Schuld, die dämpfen uns. Und da geht es wie bei einem Kind, das sagt, dass sich abwendet und es braucht, dass es getröstet wird, dass es geholt wird und wieder in die Gemeinschaft der Familie hineingenommen wird. So ermutigt uns Gott auch und so ermutigt der Hebräerbrief, der uns Jesus als diesen hohen Priester vor Augen führt, der alle Schuld getragen hat. Damals ging der hohe Priester und der stiftete mit Tierblut einmal im Jahr ins Allerheiligste, hat diese Bundeslade besprengt und damit das Volk entsündigt, auch von den unbewussten Sünden, von dem, was in unserem Wesen auch an Erbmaterial und an allem drin ist, wo wir manchmal wie gegen Windmühlen kämpfen. Ich glaube, dass Gott diese vollkommene, hundertprozentige Gerechtigkeit erkauft hat, damit wir zum Vater kommen dürfen. Gegen alle Anklage aus uns selbst, das darfst du noch, du bist es gar nicht wert. Gegenüber die Beschuldigungen anderer, die oft auch zu Recht erhoben werden, denn wir packen es, wir checken es und schaffen es oft nicht. Und gegen dieses Verklagen des Feindes, des Teufels, der sich da noch draufsetzt auf diese Selbst- und Fremdanklagen und sagt, siehst du hast es vergeigt, also jetzt musst du sehen, wie du zurechtkommst, mach's alleine. Nein, mutig komme ich vor den Thron, um dort zu empfangen, was ich brauche für mein Leben, was ich brauche für das Zusammenleben in Ehe, Familie, in der Gemeinschaft, der Gemeinde, in einer Gesellschaft und darüber hinaus. Ich habe das bewusst vorangestellt, weil der heutige Predigttext ein wie diakonisches Anliegen hat. Er wendet sich an uns mit der Bitte, uns um die leiblichen und körperlichen Anliegen auch derer, die zur Gemeinde gehören, uns zu kümmern. Da heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 13, die Verse 1 bis 3. Die Liebe zu den Brüdern und Schwestern soll bestehen bleiben. Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn auf diese Weise haben manche, ohne es zu wissen, Engel als Gäste aufgenommen. Denkt an die Gefangenen, als ob ihr mit ihnen im Gefängnis wärt. Denkt an die Misshandelten, denn auch ihr lebt in einem verletzlichen Körper. Das Opfer Jesu war ganz leiblich. Er hat an seinem Körper das alles durchlitten, was jemals Menschen tragen können. Und in diesem Hebräerbrief ist das sehr massiv und immer wieder erwähnt. Das Erste, worauf diese Gemeinde, die auch von Verfolgung erschüttert wurde, geschrieben wird, ist eben diese Gastfreundschaft. Wenn Bedrückung von außen kommt und ja, wenn Stress von außen kommt, das ganze Leben der Gesellschaft verunsichert wird, dann kann das sich auch widerspiegeln in verunsicherten Beziehungen untereinander, in Misstrauen. Ich erinnere noch mich, wie zu Corona-Zeiten ich, ohne zu wissen, was ich da tat, in den Lokalanzeiger geschrieben habe: Hoffentlich kommt es nicht nur dahin, noch dahin, dass Gemeindeglieder und Menschen im Dorf oder in der Stadt sich gegenseitig kontrollieren und anzeigen, wenn jemand die Regeln nicht einhält. So kann es passieren, dass also eine Regelung von außen auch das Leben innerhalb eines Systems kontrolliert. Und dann wird es schwierig. Und eine, glaube ich, eine solche Situation finden wir im Hebräerbrief vor, dass Menschen Abstand gehalten haben und auch in der Gemeinde verunsichert waren, wie sie voneinander, miteinander umgehen sollten. Ihnen wurde Eigentum auch von Staatswegen weggenommen und in Verfolgungssituationen geraubt. Es war so in den 60er Jahren nach Christus, zur Zeit des Kaisers Nero, der völlig unberechenbar war. Immer wieder kam in Wellen Verfolgung über die christliche Gemeinde und auch über Juden. Genau, und in dieser Zeit gibt der Apostel die Ermutigung: Lasst euch untereinander nicht verunsichern, steht zueinander in dieser geschwisterlichen Liebe. Lasst euch nicht davon abbringen, dem anderen Ehre, Zuneigung zu erweisen und das Leben hinzugeben für den Gläubigen, Mitgläubigen. Das ist nicht so einfach, weil auch in Gemeinde die Herausforderungen zunehmen. Ich denke an Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, so um das Jahr 1720 hin, wo er Herrnhut gegründet hat durch die böhmisch-mährischen Flüchtlinge, die er aufgenommen hat. Und das waren alles erweckte Christen, die genau wussten, wie es geht und die auch den anderen sagen konnten, wie sie sich verhalten sollten. Das hat dazu geführt, dass es zu mächtigen Reibereien gekommen ist, so dass das ganze Unternehmen fast gescheitert wäre. Und nur durch das Eingreifen Gottes selbst am 13. August 1727, Sie werden es in den nächsten Tagen dann im Losungsbuch lesen, da ist dieses Datum gekennzeichnet. Da hat Gott eingegriffen und hat Versöhnung gegeben. Die vielen Gespräche, die Zinzendorf vorher geführt hat und von Haus zu Haus gegangen ist, haben es nur ansatzweise ermöglicht. Aber Gott hat dann die Herzen berührt und Versöhnung gegeben. Und deshalb auch dieser Vorspann, den ich gebracht habe: Wir brauchen diese Versöhnung mit Gott. Wir brauchen dieses Anschauen seines Bildes, das berührt werden von unseren eigenen Herzen, damit diese Härte, damit die Selbstverteidigung weichen kann, damit die Widerstände zusammenschmelzen und die eigene Mauer, die wir aufgebaut haben, zerbrechen kann und wir wieder offen füreinander werden. Das brauchen wir. Auch zu Gläubigen in anderen Gemeinschaften hin, vielleicht zu messianischen Juden, oder überhaupt zu Juden, die für viele fremd sind. Wir verdanken ihnen so vieles. Wir brauchen dieses Kommen zu Gottes Thron, zu dem Gott Israels, der zusammen mit Jesus, dem König der Juden und dem König der Völker, auf diesem Thron sitzt. Und von dort können wir diese Liebe, diese Gnade, dieses Verständnis empfangen, um unseren Geschwistern zu begegnen. Auch denen sich zu öffnen, die zur katholischen Kirche gehören oder zur orthodoxen oder zur anglikanischen Kirche. Nur wenn wir wissen, dass wir einen Gott haben, der über allem steht, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, ist es möglich, dass wir uns auch für Menschen öffnen und es lernen, uns nicht gleich zu verteidigen und nicht gleich herauszukommen. Aber das ist doch so und das ist doch völlig falsch, das mit der Maria und so. Und das geht doch nicht. Und ja, was geht und was nicht geht, ja, müssen Entscheidungsträger wirklich festlegen. Wir brauchen das, aber wir brauchen auch dieses Wissen, dass Gott größer ist, dass Gott drüber steht. Und dass vor Gott nicht nur dieser Regenbogen ist und nicht nur dieser Glanz und diese Schönheit, sondern dass da auch Blitze und Donner sind. Dass Gott eine Autorität ist, die auch Menschen so in diesen heiligen Schrecken versetzen kann, dass wir merken, was können wir Menschen tun? Deshalb erstens diese geschwisterliche Liebe. Und zum Zweiten fordert der Apostel auf, dass wir die Gastfreundschaft nicht vergessen. So haben manche Engel beherbergt. Wir kennen die Geschichte. Da kommen drei Leute in der Mittagshitze zu Abraham, 1600 Jahre schon vor Jesus. Oh, und Abraham im Mittagskoma rast schnell zu Sarah und mobilisiert sich. Sarah, jetzt komm, wir brauchen für drei Leute hier ein Festtagsmenü. Sie haben das schon lange vorbereitet. Heute Mittag kann es gleich starten, wenn Sie aus dem Gottesdienst kommen. Aber das war unvorbereitet. Und auch dem Koch hat Abraham Bescheid gesagt, schnell ein Kalb zu schlachten, zuzurichten und ihnen vorzusetzen. Ja, das waren Engel. Und diese Begegnung mit diesem unverhofften Besuch, der war nicht angemeldet. Der hat die gesamte Geschichte des Volkes Israel eingeleitet und weitergeführt. Nämlich die Verheißung gebracht, Sarah, du wirst schwanger werden. Und dadurch ist es sozusagen wie Mensch Fleisch geworden, dass die Geschichte Gottes, dass der Himmel auf die Erde gekommen ist. Weil Boten Gottes Diener sind. Und genauso ist es auch gewesen, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Und Jesus hatte ja keinen festen Wohnsitz. Adresse konnte er nicht sagen. Und war darauf angewiesen, immer mal willkommen geheißen zu werden. Auch bei Maria und Martha. Und die Martha, diese hat diese göttliche Pflicht der Gastfreundschaft gepflegt und hat sie verwirklicht. Maria hat ein anderes Gebot verwirklicht und gelebt. Und das im Konfliktfall und im entscheidenden Moment kämpft das gegeneinander. Was soll ich tun? Pflicht oder nicht gerade Kür? Pflicht oder Gott selbst? Wer hat höhere Autorität? Und okay, darum geht es aber hier bei dieser Gastfreundschaft nicht. Martha hat diese Gastfreundschaft gelebt und das war auch gut. Und das, wir sehen aber an dem Text, den Jesus spürt das und Jesus nimmt das auf, als Martha dann kommt, das macht Stress. Gastfreundschaft kann in Anspruch nehmen. Und die Martha kommt sowas von genervt aus der Küche und die Schweißperlen standen ihr auf der Stirn und die Schürze war schon gebraucht, sieht man. Und sagt, warum sagst du nicht, dass meine Schwester mir helfen soll? Was ich damit sagen will, ist, Gastfreundschaft nimmt in Anspruch, das nimmt Kraft, Zeit, das nimmt auch unsere eigenen Pläne, schmeißt das völlig über den Haufen. Und zu dieser Gastfreundschaft, zu dieser Hingabe an diese Gemeinschaft, geschwisterliche Gemeinschaft in Gemeinde, lädt der Apostel ein und sagt, tut das. Ihr wisst nicht, wen ihr da gleich beherbergt. Das kann auch lebensrettend sein für manche. Und ein drittes, nach der Liebe der Geschwister und dieser Gastfreundschaft geht es um die Fürsorge für die Gefangenen, die im Gefängnis sind, an die Misshandelten. Denn auch unsere Körper sind ja verletzlich. Ich denke daran, dass zu diesen Zeiten damals Haftbedingungen nicht so komfortabel waren wie heute in westlicher Zeit. Nicht bloß, dass es da keinen Fernseher gab, sondern dass auch solche Rechte wie auf einen Verteidiger oder ähnliches, das gab es nicht, sondern das war mehr privatrechtlich damals und überhaupt nicht so juristisch nachvollziehbar, wie das heute möglich ist. Paulus hat das sehr oft erleben müssen, dass er gefangen genommen wurde und hart bestraft wurde, auch geschlagen, in Ketten gebunden. Und einmal sagt er eben, dass im zweiten Timotheusbrief steht, dass bei meinem ersten Verhör haben mich alle verlassen. Das heißt, die Gefangenen konnten nur durchkommen, oder ja, wenn sie von Familienmitgliedern oder von Freunden versorgt wurden. So wie das heute in Uganda oder in anderen Ländern noch so ist. Wenn sich da niemand drum kümmert, hast du nichts, buchstäblich nichts, Brot und Wasser. Dort in Uganda sind die Todeskandidaten, liegen auf dem Betonboden in Räumen, die für 100 Leute gedacht sind, vielleicht 500 bis 1000 Leute sind da drin. Und wenn da nicht jemand kommt und irgendwie eine Zahnbürste bringt oder mal Seife oder sowas, haben sie nichts. Und so ist das also etwas existenziell Notwendiges, sich um Gefangene zu kümmern. Damals, heute vielleicht nicht nur in äußerer Hinsicht, sondern auch in moralischer Hinsicht. Gefangene brauchen so viel Ermutigung, weil sie ja des gesellschaftlichen Kontaktes beraubt sind und weil, wenn du immer nur für dich bist, dein Mut sinkt ja. Du brauchst Ermutigung. Wir sehen das, wie wichtig das sein kann, also besonders in der Zeit des Nationalsozialismus, wenn Menschen Juden versteckt haben und ihnen dieses das betrifft nochmal die Gastfreundschaft, aber es zeigt, wie wichtig das ist, gewährt haben. Es konnte ihr Überleben sichern. Der Glaube, den wir haben an unseren Gott, der Glaube an diesen mächtigen, herrlichen, siegenden Gott, will uns befähigen, unter allen Umständen, auch in Verfolgung, auch in Verunsicherung der Beziehungen zu stehen und zu Gott zu stehen und zueinander zu stehen. Wir brauchen dieses Anschauen seines Bildes, damit wir zueinander stehen können. Wir brauchen es, dass wir unser Herz zu Gott hin öffnen, damit wir es füreinander öffnen können und damit andere, wenn sie uns begegnen, nicht an einen Elektrozaun greifen. Ich sprach gerade von mir, nicht von euch. Der Glaube drückt sich auch in Leidensfähigkeit aus und zeigt sich gerade in Stresssituationen. Der Schabbat, der Sonntag, ist ein Bereich, aber der Alltag ist ein anderer Bereich. Im weiteren Verlauf ist noch von Ehe und von den Lehrern der Gemeinde die Rede. Ihr Ende schaut an, sagt der Apostel. Schaut mal an, wie sie unter Verfolgung ihr Leben beenden, ob sie bereit sind, dazu zu stehen. Und wenn ihr diesen Mut, diese Konsequenz, die Bereitschaft, auch das Leben hinzugeben, seht, dann wisst ihr, was das für ein Glaube ist, was das für ein Gott ist. Und deshalb lade ich noch einmal ein mit diesem Lied: Mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Sein Blut macht uns rein. Du nennst mich ganz dein, in deinen Armen darf ich sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser menschliches Denken und Verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.